HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, guten Abend.
Da wurde mir auf einmal so kribbelig. Ich wurde blass im Gesicht, hat Schweißausbruch. Sagt die Frau zu mir, was ist los mit dir? Sag ich, ja, ich fühle mich auch nicht wohl.
Ich hab so Herzklopfen.
Es gab ja eine Zeit, wo es nicht erlaubt war, Herzen zu öffnen, weil die Menschheit glaubte, dass im Herz die Seele sitzt.
Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz.
Wir sprechen da von dem sogenannten gebrochenen Herzen oder Broken Heart Syndrome.
Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Mein Herz kann man nicht reparieren.
Meine Vision ist es ja, dass wir Kunstherzen entwickeln, die so lange arbeiten, verschleißfrei, dass wir eventuell eine Herztransplantation nicht mehr brauchen.
Dein ist mein ganzes Herz.
Woran wir unser Herz hängen, das ist unser Gott. Und das Herz dieser Gesellschaft hängt am Geld.
Ein Herz, das kann man nicht kaufen.
Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
Doch wenn man Glück hat, doch wenn man Glück hat, bekommt man es geschenkt.
Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür.
Auf der Zunge tragen wir es gerne, sogar dann, wenn wir eigentlich eine Mördergrube daraus machen. Fast im Sekundentakt schlägt das Herz in unserer Sprache. Es ist der Joker der deutschen Dichtung, hat Marcel Reich-Ranicki gesagt. Und Wörter mit Herz zu bilden, ist uns auch im Alltagsleben längst in Fleisch und Blut übergegangen. Schon in ältesten Kulturen galt das Herz als Sitz der Seele und als Symbol der Liebe. Und aller Hirnforschung zum Trotz beherzigen wir in unseren Gedanken wohl immer noch den Satz von Arthur Schopenhauer, dass der Mensch im Herzen steckt und nicht im Kopf. Selbst wenn wir alles Metaphorische und Metaphysische beiseite lassen, entscheidet unser Herzschlag immer noch über Leben und Tod. Aber gerade da zerbrechen wir uns viel zu selten den Kopf über unser Herz und darüber, was ihm gut tut. Und auch deshalb ist es immer noch eine der häufigsten Todesursachen, krank am Herzen zu sein. Zwischen Liebe und Infarkt, das Herz und wir, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur, am Abend des Weltherztages. Den haben die World Heart Federation und die Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. Und sie haben damit vielleicht auch dem Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz aus dem Herzen gesprochen.
Kleines Ding, um uns zu quälen, hier in diese Brust gelegt. Ach, wer's vorsähe, was er trägt, würde wünschen, tät's ihm fehlen. Deine Schläge wie so selten mischt sich Lust in sie hinein, und wie augenblicks vergelten sie ihm jede Lust mit Pein. Ach, und weder Lust noch Qualen sind ihm schrecklicher als das, kalt und fühllos, o ihr Strahlen, schmelzt es lieber mir zu Glas. Lieben, hassen, fürchten, zittern, hoffen, zagen bis ins Mark, kann das Leben zwar verbittern, aber ohne sie wär's Quark.
Verse von Jakob Michael Reinhold Lenz an das Herz. In vielen Kulturen, solange sie auch zurückliegen und so weit entfernt von uns sie auch beheimatet sein mögen, ist das Herz aller Dinge das Herz. Und zwar gerade auch über den Tod hinaus, wie mein Kollege Thorsten Schweinhardt uns nun an mehreren Beispielen zeigen wird.
Das Herz bestimmt nicht nur unser irdisches Leben. Für die alten Ägypter war das Herz eines Menschen auch seine Eintrittskarte ins Jenseits oder in die ewige Verdammnis, je nachdem, was für ein Leben dieser Mensch und sein Herz vorher geführt hatten. Nach dem Tod, so stellten es sich die Ägypter vor, wird das Herz des Verstorbenen vor dem Totengericht gewogen. Auf der einen Seite der Waage liegt das Herz, auf der anderen Waagschale eine Feder. Bleibt die Waage im Lot, ist das Herz also leicht wie eine Feder, steigt der Tote ins ewige Leben auf. Ist das Herz jedoch von bösen Taten schwer, senken diese die Waagschale nieder, und zwar direkt in den Rachen der Verschlingerin, die das Herz und damit den Toten endgültig vernichtet. In vielen Kulturen und Religionen galt das Herz als die größte Kostbarkeit, die ein Mensch besitzt. Im Hinduismus und im Yoga bildet das Herzchakra eines der Energiezentren des Körpers. Im orthodoxen Christentum spielt das Herzensgebet eine große Rolle, bei dem in ständiger Wiederholung der Name Jesu angerufen wird. Und in der katholischen Kirche hat die Herz-Jesu-Verehrung eine lange Tradition. Das flammende, durchbohrte und von einer Dornenkrone umgebene Herz Jesu gilt dabei als Quelle der göttlichen Liebe. Die religiöse Wertschätzung des Herzens hatte allerdings auch ihre Schattenseiten. So praktizierten die Azteken in Mittelamerika äußerst grausame Opferrituale, bei denen den Gefangenen bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Aus der Sicht der Azteken waren diese Rituale notwendig, um die Ordnung im Kosmos zu bewahren. Vor allem der Sonnengott musste regelmäßig gnädig gestimmt werden, denn sonst konnte es ja sein, dass die Sonne, nachdem sie nachts untergegangen war, am nächsten Tag nicht wiederkam. Das wollte man lieber nicht riskieren. Also hatten die Priester den Sonnengott zu besänftigen, indem sie dem noch lebenden Opfer mit Steinmessern die Brust öffneten und das noch schlagende Herz der Sonne entgegenhielten. Einigen Menschen lag so viel an ihrem Herzen, dass sie es nach ihrem Tod sogar separat bestatten ließen. Vor allem im Adel des europäischen Mittelalters war die Herzbestattung weit verbreitet und sie ist es bis heute. Otto von Habsburg, der älteste Sohn des letzten Kaisers von Österreich, verfügte 2011, dass sein Herz getrennt von seinem Leichnam bestattet werden sollte, nach alter Familientradition. Im gleichen Jahr verstarb Otto von Habsburg. Sein Leichnam wurde in der Wiener Kapuzinergruft beigesetzt, sein Herz in einem ungarischen Kloster. Doch auch Künstler machten aus ihrem Herzen oft eine Herzensangelegenheit. 1849 verstarb in Paris der polnische Komponist Frédéric Chopin. Sein Leichnam wurde in Frankreich beigesetzt, wo Chopin Weltruhm erlangt hatte. Sein Herz aber, das verfügte Chopin zu Lebzeiten, solle in Polen seine letzte Ruhe finden. Als 20-Jähriger hatte Chopin Polen verlassen und war nie dorthin zurückgekehrt. Nach Chopins Tod, er starb übrigens an einer Herzbeutelentzündung, überführte dessen Schwester Ludovica das entnommene Herz ihres Bruders nach Warschau, wo es heute in einer Säule der Heiligkreuzkirche ruht. Eine Spur Frankreich ist ihm aber geblieben. Aus Konservierungsgründen wurde das Herz des polnischen Nationalkomponisten in französischen Cognac eingelegt.
Verehrt, geopfert, eingelegt, so hat der Kollege Thorsten Schweinhardt seine kulturhistorische Herzreise überschrieben. Dem Herzen ist also, wie wir gehört haben, in der Kulturgeschichte schon allerlei zugemutet worden. Passenderweise, jedenfalls in sprachlicher Hinsicht, denn nicht ohne Grund ist von Cœur, dem französischen Wort für Herz, die Courage abgeleitet. Und auch im Deutschen kann, wer mutig ist, genauso gut beherzt genannt werden. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Oder ganz korrekt mit Genitiv, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Dieses Bibelwort ist längst zum Sprichwort geworden. Aber man kann vielleicht genauso gut sagen, wenn uns der Mund übergeht, dann kommen auch immer wieder Worte mit Herz zum Vorschein. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Gehört das Herz zu den Motiven, die allgegenwärtig sind in Sprache und Dichtung?
Ja, eindeutig. Wenn man eine Statistik machen würde, dann wäre es ganz oben in der Reihe der Motive, der Formeln, der Rituale, die angerufen werden. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass eben im Deutschen sehr viele Reime auf Herz möglich sind. Wir kennen das alle bis zum Abwinken. Der Reim auf Schmerz ist inflationär überstrapazitiert. Aber man kann eben auch darauf hinweisen, dass Scherz genauso gut ein Kontrapunkt ist dann zum Schmerzen. Schweigen wir von März, ob im März, im Frühling das Herz aufgeht und dergleichen mehr. Der Hintergrund für diese Konjunktur dürfte sein, dass es im Deutschen kein Reimwort gibt auf Mensch. Sie hatten ja gerade auf das Französische verwiesen. Nichts leichter als im Französischen homme auf pomme oder comme oder im Englischen men auf ken und pen und dergleichen zu reimen. Es gibt kein Reimwort auf Mensch, 1000 Reimwörter auf Herz. Und das haben die Poeten nach Kräften ausgenutzt.
Marcel Reich-Ranicki, ich habe es vorhin schon erwähnt, nennt das Herz einen Joker der deutschen Dichtung. Hat also die literarische Verwendung des Herzens auch etwas Beliebiges?
Beliebig wohl nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Herz ein rhythmisches Organ ist. Und Lyrik hat extrem mit Rhythmus, mit Metrum zu tun. Dasselbe gilt übrigens ja auch für den Atem. Nicht der Atem ist ja auch ein Austausch von innen und außen. Die Außenwelt kommt in uns hinein. Wir geben unseren Odem, den Gott uns eingeblasen hat, an die Außenwelt wieder. Und genauso ein Wechselverkehr zwischen innen und außen findet ja in der innerlichen Rhetorik des Herzens und der Lyrik statt. Und wir haben eben diese Gemeinsamkeit, es muss metrisch sein, es muss eine Regelmäßigkeit drin sein, es muss uns vertraut vorkommen, man muss einfach so sprechen, wie die Lyrik es vorschreibt oder wie das Herz es vorgibt.
Kann man vielleicht die verschiedenen Epochen der deutschen Literatur auch danach unterscheiden, wie sie jeweils mit dem Motiv des Herzens umgehen?
Ja, eindeutig, ja. Wir haben im Mittelalter schon eine sensationelle Erzählung von Konrad von Würzburg, das ist so um 1250, 60 rum, die berühmte Herzmähre, die ziemlich schaurig ist. Da ist eine scheiternde Liebesgeschichte, man kann die Geschichte jetzt nicht in aller epischen Breite ausführen, aber es endet darin, dass die Liebende das Herz des Geliebten vorgesetzt bekommt und verzehrt. Sie verleibt sich also wirklich das Herz des nicht erreichbaren Liebespartners ein. Da hätten wir wirklich eine sehr hochgereizte Form der Herzmotivik, schon im Hochmittelalter. Und dann kommt all das, das zerbrochene Herz und das kaputte Herz und das durchstochene und das zerrissene Herz bis hin zur Barockliteratur. Und dann haben wir einen doch großen Einschnitt. Die Mediziner entdecken Harvey, nämlich den Blutkreislauf. Und das wertet das Herz ab. Das ist unpoetisch, das ist medizinisch, das Herz ist eine Pumpe. Und dem verdanken wir, dass man den Mensch auch als Maschine begreifen kann. Bis heute, man wird an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, wenn es einem elend geht, Corona und dergleichen mehr. Da geht es einem richtig dreckig. Das hat mit lyrischen Geschichten nicht viel zu tun. Und um es kurz zu machen, haben wir natürlich dann eine unglaubliche Herzschmerzphase in der Romantik, über die man sich dann lustig machen muss, weil das einfach ausgereizt ist. So geht's nicht weiter. Und ab Heine haben wir dann einen süffigen Umgang mit dem Herzen. Heine kann sich dann aus gutem Grund lustig machen über das inflationär entwertete Herz. Hinzu kommt natürlich noch, dass man rauskriegt, das Kriterium Herztod gilt nicht mehr, sondern heute wissen wir Hirntod. Früher war es die Seele, die Lunge, wenn man nicht mehr atmet, oder die Zirbeldrüse. Also die ganz enge Koppelung der Tod-Leben-Unterscheidung an das Herz, die funktioniert nicht mehr und darauf muss auch die Poesie reagieren.
In der Redaktion ist uns ziemlich schnell das Goethe-Gedicht eingefallen, das mit den Worten beginnt: Herz, mein Herz, was soll das geben, was bedränget dich so sehr? Ist Goethe auch ein Herzensdichter?
Ja, er ist ein Herzensdichter, der aber natürlich unglaublich schlau war, wie es sich für Frankfurter gehört, und der gemerkt hat, dass er das Spiel nicht übertreiben darf. Und deshalb, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, ist Goethe, glaube ich,
leichter als bei Goethe Herzmotive zu belegen, aber Seele, süßer Seelenfriede, was soll all die Qual und Lust? Friede, süßer Seelenfriede, komm, ach komm in meine Brust.
Herr Professor Hörisch, damit wir noch besser mitbekommen, was Sie sagen, wäre es vielleicht jetzt der Moment gekommen, von Ihrem Gerät an das Telefon zu wechseln.
Goethe, glaube ich, ist schlau.
Aber damit erreiche ich ihn nicht mit dieser Botschaft.
Ich bin der Gott der Literatursphäre, ich bin der Olympier, ich will nicht das romantische Spiel mitmachen, das Herz überzustrapazieren. Im Zweifelsfall entscheidet sich Goethe für die Brust und gegen das Herz.
Wir telefonieren auf zwei verschiedenen Wegen mit Professor Hörisch, aus Sicherheitsgründen, falls mal ein Weg zusammenbricht, was gelegentlich passiert ist. Deshalb klangen Sie gerade etwas weiter entfernt, aber man hat doch noch einiges verstanden. Sie hören mich nach wie vor, Herr Professor Hörisch?
Ja, ich höre Sie jetzt über das Telefon.
Ja, wunderbar. Dann Sie, und schon sind Sie uns wieder räumlich auch viel näher gerückt, als das in den letzten Augenblicken der Fall war.
Ah ja.
Das Herz scheint in der Literatur allgegenwärtig zu sein, vor allem als geistig-seelische Größe. Aber wie ist das mit dem Herz als Organ? Spielt es in der Literatur auch leiblich und anatomisch eine Rolle?
Ja, wir haben natürlich jetzt sehr viele Herzinfarktgeschichten, sehr viele Sachen, auch inzwischen eine Transplantationsmotivik. Also die Frage, ist man noch derselbe Mensch, wenn man eben das Herz eines anderen eingesetzt bekommen hat? Die Frage, wann hört ein Mensch auf, Mensch zu sein, haben wir ja eben schon bei Monty Python, nicht im Ritter der Kokosnuss, wo einer von allen möglichen Körperteilen, man verliert den Arm, man verliert das Bein und dergleichen mehr, die Finger, ist man dann immer noch derselbe Mensch? Und die Grenze ist eben erreicht, wenn man eben das Herz rausgenommen kriegt. Man verdoppelt sich dann, ja, man kann dort und dort bestattet werden, das Herz dort. Sie haben es ja in der Anmoderation geschildert, der Körper woanders. Und solche Fragen, ist das Herz wirklich das Zentrum der Literatur und das, was den Menschen und was das Leben ausmacht, das führt natürlich dazu, dass man in Zeiten der Herztransplantation zu ganz anderen Kranken- und Pathologiegeschichten kommen kann als vorher.
Zu diesem Punkt werden wir noch kommen. Ihnen erst einmal vielen Dank, Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Das Herz ist ein Organ, das immer wieder und öfter wahrscheinlich als jedes andere Organ zur Metapher wird. Der Dichter Wilhelm Hauff aber dreht in seinem Märchen Das kalte Herz den Spieß noch einmal um, denn bei ihm ist das kalte Herz tatsächlich aus Stein. Es liegt im Regal beim Holländer Michel, einem Riesen mit Zauberkräften, und der will es dem jungen Köhler Peter Munk ans Herz legen. Genauer gesagt, er will es ihm an die Stelle seines Herzens legen. Peter Munk will seiner Armut entfliehen und ein reicher Mann sein, und dabei kommt ihm wieder Holländer Michel meint bisher immer wieder sein Herz in die Quere.
Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft, etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen. Und dann die Kränkungen der Ehre, das Unglück. Wozu soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du's im Kopfe empfunden, als dich letzthin einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte? Hat es dir im Magen wehgetan, als der Amtmann kam, dich aus dem Hause zu werfen? Was, sag an, was hat dir wehe getan? Mein Herz, sprach Peter, indem er die Hand auf die pochende Brust presste, denn es war ihm, als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete. Du armer Schelm, gib mir das kaum pochende Ding, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast. Euch mein Herz? Schrie Peter mit Entsetzen. Da müsste ich ja sterben auf der Stelle, nimmermehr. Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leibe operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderes Ding. Doch komm herein und überzeuge dich selbst. Er stand bei diesen Worten auf, öffnete die Kammertüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen draufgeschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns in F, das des dicken Ezekiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren 6 Herzen von Kornwuchern, 8 von Werbeoffizieren, 3 von Geldmäklern. Kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von 20 Stunden. »Aber was tragen Sie denn jetzt dafür in der Brust?« fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte. »Dies«, antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz.
Das kalte Herz nämlich, dem dieses Märchen von Wilhelm Hauff seinen Titel verdankt. Und allen, die das Märchen noch nicht kennen, sei verraten, es kommt tatsächlich zur Transplantation dieses Herzens aus Stein. Den Ausgang der Geschichte sollten Sie dann aber, wenn Sie ihn nicht kennen, selber lesen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Er heißt Zwischen Liebe und Infarkt, das Herz und wir. Und wenn die Wörter Liebe und Infarkt für die 2 Seiten stehen, von denen wir das Herz betrachten können, dann haben wir bislang vor allem die geistige und kulturelle Seite des Herzens in den Blick genommen. Aber geradezu existenziell für uns ist natürlich seine körperlich-organische Seite. Denn so viele herzlose Menschen es im übertragenen Sinne geben mag, im wörtlichen Sinne dürfen wir unser Herz niemals verlieren, wenn wir weiterleben wollen. Und deshalb war es ein großer und lebensverlängernder Schritt in der Medizin, als es möglich wurde, Herzen zu transplantieren. Also das kranke und auf Dauer nicht lebensfähige Herz eines Menschen durch ein anderes, gesundes Herz zu ersetzen. Und zwar nicht durch ein steinernes, sondern durch eines, das schlägt. In Deutschland gelang das zum ersten Mal vor etwas mehr als 50 Jahren. Und die Kollegin Yvonne Meyer vom Bayerischen Rundfunk versetzt uns nun zurück zu dem Tag, als der Chirurg Rudolf Zenker nach der Operation an die Öffentlichkeit ging.
Die Operation verlief programmgemäß. Das übertragene Herz hat seine Funktion übernommen.
Es ist der 13. Februar 1969. Man merkt es dem Chirurgen Rudolf Zenker kaum an, dass er in diesen Minuten von einem medizinischen Meilenstein spricht, der ersten Herztransplantation in Deutschland.
Das Herz wurde einer nach einem schweren Unfall Verstorbenen unter Zustimmung der Angehörigen entnommen.
Schon ein Jahr vorher soll die Frau ihrer Familie gesagt haben, dass sie ihr Herz spenden würde, sollte sie in so eine Lage kommen. Emma Salvermoser heißt sie. Mit 39 Jahren wird sie zur ersten Herzspenderin der Bundesrepublik Deutschland. 8 Stunden lang operiert das Münchner Team. Die eigentliche Transplantation dauert nur 65 Minuten. Zunächst mit Erfolg, doch schon im Laufe der Nacht verschlechtert sich der Zustand des 36-jährigen Patienten. Um 9 Uhr morgens tritt Rudolf Zenker wieder vor die Presse.
Das Herz hat zunächst die Arbeit und die Leistung voll übernommen, hat aber in den letzten Stunden mehr und mehr versagt, sodass man im Augenblick die Prognose als äußerst ungünstig bezeichnen muss.
Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: In einer der Herzarterien ist ein Gerinnsel, etwas, das mit den damaligen Methoden nicht entdeckt werden kann. 27 Stunden nach der OP verstirbt Josef Zehner, der erste Mensch in Deutschland, dem ein Herz transplantiert worden ist. Noch 2 weitere Herzen werden 1969 in Deutschland verpflanzt, beide Empfänger sterben. Zumindest in Deutschland ist die große Euphorie erstmal verflogen. Erst 12 Jahre später wagen die Chirurgen den 4. Versuch, am 7. Mai 1981. Mit dabei Professor Fritz Sebening, der schon 1969 mitoperiert hat und nun Klinikdirektor am Deutschen Herzzentrum in München ist. Er tritt am Tag darauf vor die Presse.
Ja, die Herztransplantation, die gestern durchgeführt wurde, ist erfolgreich verlaufen. Der Patient ist heute Morgen von der künstlichen Beatmung abgestellt worden und hat sich bereits mit uns unterhalten können. Er ist völlig alert und wir sind bisher alles in allem mit dem Verlauf sehr glücklich.
Dieser Patient überlebt. Auch weil es 1981 endlich wirksame Medikamente gibt, die die Abstoßungsreaktion des Immunsystems unterdrücken. Es ist der Durchbruch für Herztransplantationen in Deutschland.
12 Jahre also hat es gedauert in Deutschland, von der ersten durchgeführten bis zur ersten erfolgreichen Herztransplantation. Und seitdem sind inzwischen schon wieder fast 40 Jahre vergangen. Dr. Dilek Gürsoy ist Herzchirurgin. Sie hat im vergangenen Jahr die Auszeichnung Medizinerin des Jahres 2019 bekommen und sie ist spezialisiert auf Kunstherzen. Guten Abend, Frau Gürsoy.
Hallo, guten Abend.
Bevor wir auf die Kunstherzen kommen, bleiben wir erst noch ein paar Augenblicke bei den natürlichen Herzen. Wir haben gerade gehört, im ersten Jahrzehnt deutscher Herztransplantationen zwischen 1969 und 1981 sind wirksame Medikamente entwickelt worden, die die Abstoßungsreaktion des Immunsystems unterdrücken. Medikamente also, die dafür sorgen bzw. dabei helfen können, dass der Körper ein transplantiertes Herz auch annimmt. Welche Fortschritte hat es denn seitdem in den 4 Jahrzehnten gegeben, die seit dieser ersten gelungenen Herztransplantation vergangen sind?
Also was die medikamentöse Therapie angeht, hat sich natürlich sehr, sehr viel getan. Die Patienten müssen nicht mehr so viele Medikamente nehmen wie am Anfang und auch die Nebenwirkungen der einzeln verfügbaren Tabletten sind nicht mehr so gravierend, wie es vorher war. Nichtsdestotrotz müssen sie diese Medikamente einnehmen, aber es ist natürlich ein enormer Fortschritt gelungen, was das angeht. Was das Chirurgische angeht, bleibt es ja dabei. Auf jeden Fall ist da was getan und das ist auch gut so.
Das Herz ist ja nicht das einzige Organ, das unserem Körper transplantiert werden kann, wenn wir jetzt mal beim Chirurgischen bleiben für ein paar Augenblicke. Aber jedes Organ hat ja wahrscheinlich seine Eigenarten, auch wenn es ums Transplantieren geht. Welche besonderen Herausforderungen stellt die Transplantation eines Herzens dar, verglichen mit der Transplantation anderer Organe?
Gut, das Herz ist ein Organ, wo wir tatsächlich auf den Tod eines anderen warten müssen. Das Herz hat natürlich auch eine gewisse Haltbarkeit. Sobald es dann aus dem verstorbenen Patienten entnommen wird, hat es nur eine bestimmte Zeit in einer entsprechenden Kühlbox, bis es zum Patienten gelangen muss. Es gibt da verschiedene Arbeiten und Möglichkeiten, wie man das alles verlängern kann. Aber das ist halt so bestimmt mit eines der limitierenden Faktoren. Und ich persönlich als Herzchirurgin finde es halt eben schlimm, dass für eine Herztransplantation immer einer unbedingt sterben muss.
Wie schwierig ist denn die Auswahl eines gespendeten Herzens im Hinblick auf seine Verträglichkeit mit dem Körper, in das es eingepflanzt werden soll?
Gut, es gibt bestimmte Kriterien, die man beachten muss bei der Transplantation, wie Blutgruppe oder Ähnliches. Wird ja alles schon vorher gematcht. Aber letztendlich entscheidet immer der Chirurg, der das zu entnehmende Organ beurteilen muss, ob es wirklich geeignet ist oder nicht. Da können immer wieder mal Überraschungen auftauchen.
Und das Transplantieren selber, ich meine, das Herz ist ja ein Organ, ohne das wir ja im Grunde keine Sekunde auskommen können. Wenn man das Herz, was man dann noch hat in der Operation, das muss ja irgendwann entfernt werden und durch das neue Herz ersetzt werden. Das ist wahrscheinlich der kritischste Punkt bei der ganzen Angelegenheit.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eine Symbiose von denjenigen, die es entnehmen vom Spender und implantieren in den Empfänger. Das muss immer ein sehr gut zusammenarbeitendes Team sein. Und Gott sei Dank wird es auch immer in Krankenhäusern durchgeführt, die darauf spezialisiert sind und die das öfter im Jahr durchführen, als wie halt nur ein- oder zweimal. Und das ist sehr elementar.
Wir haben eben gehört, die erste Herzspenderin in Deutschland hatte zu Lebzeiten ausdrücklich erklärt, ihr Herz im Todesfalle spenden zu wollen. So eine Erklärung ist immer noch nicht selbstverständlich. Es mangelt auch heute noch an Spenderorganen. Nun haben Sie sich, wie gesagt, auf Kunstherzen spezialisiert, weil Sie ein Ausweg sein können?
Auf jeden Fall. Also man muss erstmal unterteilen in Linksherzunterstützungssysteme, die die linke kranke Herzkammer unterstützen, die einen enormen Fortschritt innerhalb der letzten Jahrzehnte erfahren haben. Sprich, dass sie kleiner geworden sind, geräuschlos geworden sind. Und dann gibt es natürlich noch das totale Kunstherz, das dann zum Einsatz kommt, wenn sowohl die rechte als auch die linke Herzkammer so erkrankt sind, dass es nicht mehr selber arbeiten kann. Und auch wenn kein Spenderorgan zur Verfügung steht, dann ersetzt werden muss durch so ein totales Kunstherz. Und da sind wir noch leider immer auf dem Stand der 70er Jahre. Es ist ein System, das pneumatisch betrieben wird, das zwei fingerdicke Kabel aus der Bauchdecke rausgucken lässt und einen Antrieb hat, der ungefähr 7 Kilo schwer ist. Und mein Anliegen ist halt, dass man die Systeme so weit entwickelt, dass wir in der näheren Zukunft halt eine Alternative zur Herztransplantation bieten.
Sie haben eben gesagt, ein Teil Kunstherz unterstützt die linke Herzkammer. Warum speziell die? Ist die besonders sensibel oder?
Nein, es ist halt, die linke Herzkammer versorgt den Körperkreislauf und ist natürlich, was das Arbeiten geht, am meisten belastet. Und deshalb kommt es dann bei den meisten Patienten eher zu einer Linksherzinsuffizienz, die so terminal ist, dass sie nicht selber genügend schlagen kann und den Körperkreislauf genug versorgen kann und damit halt den ganzen Blutkreislauf nicht versorgen kann.
Nun geht es ja nicht so sehr darum, dass das Kunstherz eine genaue Kopie des natürlichen Herzens ist, sondern es geht ja darum, dass es die Funktion des Herzens übernehmen kann. Wie leicht oder schwierig ist es, ein Herz künstlich nachzubauen?
Also die heutige Technik und die Ingenieure geben das Know-how und die Möglichkeiten, dass das heutzutage relativ zügig über die Bühne gebracht werden kann. Natürlich gibt es physiologische Ansprüche, die auch erfüllt werden müssen. Aber als diejenige, die seit 10 Jahren an einem neuen Kunstherzmodell mitarbeitet, kann ich Ihnen sagen, dass der limitierende Faktor einfach die Finanzierung ist. Wir haben die besten Ingenieure, wir haben die besten Chirurgen, wir haben die beste Technik und es scheitert tatsächlich an der entsprechenden Unterstützung der entsprechenden, ich würde mal sagen, Regierungen, damit das auch so schnell wie möglich über die Bühne gehen kann. Weil wenn wir das Geld hätten, was einige Automobilindustrien haben, dann hätten wir schon 50 neue Herzen entwickelt. Und wie gesagt, wir sind in Deutschland nicht die Einzigen, die an so einem System mitarbeiten. Es gibt die Franzosen, die Schweden, die Australier, die ebenfalls an neueren Modellen arbeiten. Und derjenige, der die bessere Finanzierung hat, kommt auch schneller zum Ziel.
Dr. Dilek Gürsoy, Herzchirurgin, spezialisiert auf Kunstherzen und Medizinerin des Jahres 2019. Vielen Dank. Wenn ein Dichter zum Patienten wird, und zwar zu einem herzkranken Patienten, dann fließt das, was ihm in dieser Lage durch den Kopf geht oder was er auf dem Herzen hat, eher als bei anderen Menschen in ein Gedicht. Oder sogar in mehrere, wie es bei dem Dichter Robert Gernhardt der Fall war. Als bei ihm ein Katheter und ein Bypass gelegt wurde, da verewigte er das in seinen Herzgedichten. Zwei davon zitieren wir jetzt, direkt hintereinander. Das zweite Gedicht beginnt mit den Worten »Herzliches Beileid«. Das sage ich nur, damit Sie merken, wann das erste Gedicht zu Ende ist, denn zwischen den beiden liegt nicht mehr als ein Herzschlag.
»Das ist mal was Neues, mein Herz auf dem Bildschirm, schwarz-weiß. Doch der Arzt sieht auch so schon genug.« Da sieht's nicht gut aus und da nicht und da nicht. Was ist? Ist Ihnen nicht gut? Herzliches Beileid und herzlichen Dank. Mit herzlichen Grüßen, nicht köpfliches Beileid und bäuchlichen Dank. Mit ärschlichen Grüßen, nur herzlich kommt wirklich von Herzen.
Aus den Herzgedichten von Robert Gernhardt. Zwischen Liebe und Infarkt, das Herz und wir, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt gehen wir mal hinein ins Herz, mitten ins Herz. In der Kinderakademie in Fulda ist das möglich, denn dort steht ein Modell des menschlichen Herzens, 6x6 Meter groß, aus Kunststoff. Unsere Reporterin Petra Klostermann nimmt uns mit.
Vorher heißt es Schuhe ausziehen. Dann kraxeln die Besucher ein paar Stufen hinein in die Herzkammer. Drinnen leuchten rote Lampen. Die Gründerin der Kinderakademie, Helen Bonzel, hatte vor 25 Jahren die Idee zu dem begehbaren Herzen. Ihr Mann Tassilo Bonzel ist Kardiologe und war viele Jahre lang Direktor der Kardiologie am Klinikum Fulda. Während die Besucher durch die Herzkammern kriechen, guckt er durch eine Öffnung hinein und erklärt:
Sie sind jetzt gerade aus der Lunge gekommen, haben da frisch Sauerstoff aufgenommen und sind jetzt im linken Vorhof. Und vom linken Vorhof geht es in die linke Hauptkammer. Aus der Hauptkammer werden Sie mit großem Druck herausgeschleudert mit einer Geschwindigkeit von 2-3 Metern pro Sekunde und landen dann in der großen Hauptschlagader der Aorta.
Zum Schluss rutschen die Besucher an einer Stange 2 Meter nach unten und krabbeln auf allen Vieren wieder heraus. Die Kinder sind begeistert.
Da sind auch richtig viele Lichter und so. Und es ist sehr schön nachgestellt, also es lohnt sich, auch hierher zu kommen.
In dem Herz, da sieht es total cool aus. Und ich wusste gar nicht, dass es da so verrückt irgendwie ist, wenn man da drin rumklettert.
Der 9-jährige Nils weiß, dass das Herz manchmal schneller schlägt.
Wenn man zum Beispiel in einem Kino ist und zum Beispiel James Bond anguckt, der ist ja auch ziemlich spannend, da hat man vielleicht mal Angst und dann hat man Herzklopfen zum Beispiel ganz schnell oder wenn man Sport treibt.
Tassilo Bonzel freut sich über den Lerneffekt des übergroßen Herzmodells.
Die Kinder sind erstmal begeistert davon, wie spannend das ist und wie emotional diese Höhlen entdeckt werden. Dann haben sie verstanden, dass sie wie ein rotes Blutkörperchen durch das Herz mit dem Blutstrom hindurchlaufen. Und das gibt ihnen das Gefühl, dass sie jetzt verstanden haben, wie das Blut vom Herz durch den Körper gepumpt wird.
Der 10-jährige Marvin weiß jetzt Bescheid.
Die Lungen atmen die Luft ein, dann wird es zum Herz transportiert und das Herz überträgt es mit der Hauptschlagader in den ganzen Körper.
Die Kinderakademie hofft, dass das begehbare Herz auch präventiv wirkt.
Also wir denken oder hoffen, dass Kinder im späteren Erwachsenenalter sorgsamer mit ihrem Herz umgehen, wenn sie früh diese auch emotionale Herzerfahrung hier gehabt haben und schon einiges verstanden haben.
Das sagt der Kardiologe Tassilo Bonzel in der Kinderakademie Fulda über die emotionale Erfahrung, die man dort mit einem begehbaren Herzen machen kann. Die emotionale Erfahrung also mit einem Organ, das wie kein zweites selbst für Emotionen steht. Und er hofft, dass wer diese Erfahrung gemacht hat, später vielleicht sorgsamer, achtsamer mit dem eigenen Herzen umgeht. Mit einem Organ also, das ebenfalls wie kein zweites für Achtsamkeit steht. Denken wir an den Satz aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Dr. Olivia Mitscherlich-Schönherr, Dozentin für philosophische Anthropologie unter besonderer Berücksichtigung der Grenzfragen menschlichen Lebens an der Hochschule für Philosophie in München. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Herz gilt als Sitz der Seele, habe ich zu Beginn der Sendung gesagt. Es gibt die Vorstellung von den Augen des Herzens und auch das Verständnis von einem hörenden Herz. Wo liegen die Ursprünge dieser Sicht und Denkweise?
Ich habe zunächst vermutet, dass sich die Ursprünge in der griechischen Antike finden, so wie das in der Philosophie man immer denkt, und habe dann aber festgestellt, dass das ganz woanders sich findet, nämlich in der hebräischen Bibel. Während in der griechischen Antike es eigentlich gar keinen Begriff für den Herzen gibt, wird in der hebräischen Bibel das hebräische Wort für Herz über 850 Mal verwendet.
König Salomo, das habe ich in Erinnerung, wünscht sich ein hörendes Herz. Ist das so die zentrale Stelle für diese biblische Tradition?
Ja, das ist sehr interessant. Also König Salomon, es wird als junger Mann, besteigt er den Thron und erscheint ihm Gott im Traum und gewährt ihm einen Wunsch. Und Salomon verweist dann auf seine Jugend und auf seine Unwissenheit und auch vor allem auf die Unübersichtlichkeit seiner Regierungsaufgaben und wünscht sich dann nicht, wie man irgendwie erwarten könnte, Macht und Reichtum oder gar den Tod seiner Feinde, sondern er wünscht sich ein hörendes Herz, damit, wie er sagt, das Volk Gottes regieren kann und das Gute vom Bösen zu unterscheiden vermag.
Nun haben Sie eben gesagt, dass Sie in der griechischen Antike da vergebens gesucht haben nach dem Herzen. Gibt es also tatsächlich im Altertum mehrere konkurrierende Sichtweisen, was das Herz, was den Blick auf das Herz angeht?
Ja, was interessant ist tatsächlich, es wird eine Konkurrenz, wird auch wiederum in der Bibel aufgemacht. Also wenn Sie sich dran denken, an den Auszug aus Ägypten, dann heißt es irgendwann, Gott hätte den Ägyptern das Herz in der Brust versteinert. Und da wird dann so eine Konkurrenz aufgemacht, einerseits das steinerne Herz der Ägypter und andererseits das weiche, lebendige Herz der Juden. Also da hat man eine deutliche Konkurrenz. Im Verhältnis zu den Griechen eigentlich nicht. Also wenn es die Bibel ins Griechische übersetzt wurde, wurden dann Begriffe genommen, zum Beispiel wie Nous, also wie Verstand, um den Begriff des hebräischen Herzens zu übersetzen, weil es da einfach gar keinen Analogon dazu gab.
Salomo zeichnet sich in der Bibel durch Weisheit aus. Nun wird Weisheit allerdings gerade auch mit dem Verstand assoziiert und den wiederum siedeln wir heutzutage ja eher im Hirn an als im Herz. Ist das ein Erbe der frühen Neuzeit und der Aufklärung?
Ja, tatsächlich. Das ist auch wiederum eine sehr interessante Verschiebung, die da stattfindet. Und zwar findet der Bruch in der frühen Neuzeit statt. Und er wird erstaunlicherweise nicht durch empirisches Tatsachenwissen erzwungen. Also William Harvey, der Entdecker des Herz-Kreislauf-Systems, war Aristoteliker. Und in der Tradition von Aristoteles hat er das Herz noch als körperliche Anknüpfungsstelle der Seele begriffen, wie es bei Aristoteles heißt. Und die entscheidende Umstellung findet dann bei René Descartes statt. Also nicht in der empirischen Wissenschaft, sondern in der Philosophie, in der philosophischen Anthropologie. Und was Descartes dann macht, ist, dass er sagt, das Herz ist nur ein Pumpmuskel. Also er deutet es mechanistisch und sagt, es ist ein Pumpmuskel und dieser Pumpmuskel wird vom Gehirn gesteuert und Gefühle und Gewissen befinden, werden eigentlich gebannt in die Sphäre des Bewusstseins und der organische Sitz von Bewusstseinsgefühlen ist jetzt nicht mehr der Pumpmuskel, sondern wird jetzt das Gehirn. Also hier haben Sie den deutlichen Bruch.
Da könnte man salopp sagen, da ist die Philosophie irgendwann ein bisschen herzloser geworden, was dieses Thema angeht. Allerdings, Nietzsche hat dann hinterher, so habe ich gelesen, geträumt von einer Zukunft, in der Herz und Kopf so nah beieinander zu wohnen gelernt haben, wie sie jetzt noch voneinander ferne stehen. Das heißt, spätere Denker haben dann gedacht, da ist vielleicht ein bisschen zu viel über Bord geworfen, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden, indem man dann vom Herzen zu sehr ins Hirn verlagert hat?
Ja, also ich meine, wenn man sich so ein bisschen mal anschaut, was passiert ist in diesem neuzeitlichen Dualismus, dann hat man einerseits den Körper als das ausgedehnte Sein und andererseits hat man die Sphäre des Bewusstseins und alles dazwischen fällt raus. Also das heißt, das ganze emotionale Leben wird entweder in dem Bewusstsein zugeschrieben oder rausgestrichen und vor allem, dass die leiblichen Erfahrungen werden weggestrichen. Und dagegen wird ungefähr seit 100 Jahren rebelliert. Also, dass wir auch einen Leib haben und dass wir auch viele unserer Emotionen, wir die gar nicht im Gehirn erleben, sondern dass ein ganzheitliches Erfahrung ist. Also denken Sie daran, Emotionen überrieseln uns, durchfluten uns, wir erbeben in Emotionen, wir erschauern, wir verkrampfen. Das sind alles Erfahrungen, die wir mit dem ganzen Leib machen und keineswegs nur im Gehirn.
Da stellt sich ja die Frage, wie leiblich das Reden und das sich Auseinandersetzen mit dem Herzen eigentlich ist in der Philosophie. Man kann ja darüber philosophieren und das Herz als Metapher benutzen, ohne dass man da tatsächlich das Herz als Organ unseres Körpers im Sinn hat. Hat es denn aus Ihrer Sicht auch seine Berechtigung, das Herz über diese metaphorische Ebene hinaus auch physisch und metaphysisch in den Blick zu nehmen?
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Also zum einen, also ich denke, da sind zwei Punkte wichtig. Zum einen ist es wichtig, nicht vorschnell hier zu agieren und den Unterschied zwischen dem leiblichen Erleben, also dem leiblichen Erleben des Herz-Brustbereichs auf der einen Seite und den Organprozessen des Herz-Kreislauf-Systems auf der anderen Seite ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Dahinter sollte man nicht zurückgehen, sonst wird das unwissenschaftlich. Aber der andere Punkt ist auch, dass man doch auch sehen muss, dass es hier Verbindungen gibt. Also dass es wenn wir im Herz-Brust-Bereich, also in dem leiblichen Erleben, wenn wir hier Offenheit spüren oder Verkrampfungen spüren, dass da durchaus das Herz-Kreislauf-System sozusagen uns als Apparat, als Instrument fungiert. Ja, also der Herzschlag kann verändert werden, der Puls kann verändert werden, der Blutdruck, Spannungszustände in Blutgefäßen, die haben alle daran Anteil, wenn wir leiblich Erfahrungen machen, zum Beispiel dass unser Herz in Angst krampft oder dass es uns in Trauer schwer wird oder dass es uns auch in der Brust hüpft in Vorfreude. Da sind immer auch die Organprozesse daran beteiligt.
Dr. Olivia Mitscherlich-Schönherr an der Hochschule für Philosophie in München, Dozentin für philosophische Anthropologie unter besonderer Berücksichtigung der Grenzfragen menschlichen Lebens. Vielen Dank. Zwischen Liebe und Infarkt, das Herz und wir, der Tag in HR2 Kultur. Der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe hätte eine seiner bekanntesten Kurzgeschichten eigentlich auch das Herz und ich nennen können, aber stattdessen heißt sie das verräterische Herz, im englischen Original The Telltale Heart. In dieser Geschichte hat jemand einen alten Mann umgebracht, die Leiche anschließend zerstückelt und die einzelnen Teile, auch das Herz, unter den Holzdielen des Bodens vergraben. Dann kommt die Polizei ins Haus und mitten im Gespräch ertönt plötzlich ein Geräusch.
Das Geräusch nahm zu. Was konnte ich nur tun? Es war ein leiser, dumpfer, hastiger Pochlaut, wie eine Uhr ihn hören lässt, wenn man sie in Kattun gewickelt hat. Ich rang nach Atem, und doch vernahmen es die Beamten nicht. Ich redete geschwinder, vehement, doch das Geräusch nahm immer weiter zu. Ich sprang vom Stuhle auf und disputierte über Nichtigkeiten in hochgestochenem Ton und hitzigen Gebärden. Doch das Geräusch nahm immer weiter zu. Warum nur wollten sie nicht gehen? Ich ging mit schweren Schritten auf und ab, wie wenn die Bemerkungen der Männer mich in Wut gebracht hätten. Doch das Geräusch nahm immer weiter zu. Oh Gott, was konnte ich nur tun? Ich schäumte, ich tobte, ich fluchte. Ich schwang den Stuhl in die Höhe, auf dem ich gesessen hatte, und schmetterte ihn krachend auf die Bretter. Doch das Geräusch nahm zu und übertönte alles. Es wurde lauter, lauter, wurde immer lauter. Und immer noch schwatzten die Männer munter vor sich hin und lächelten. War es denn möglich, dass sie gar nichts hörten? Allmächtiger Gott, nein, nein, sie hörten's wohl, sie hatten schon Verdacht, sie wussten. Sie machten sich nur lustig über mein Entsetzen, so dacht ich und so denke ich noch jetzt. Doch alles lieber noch als diese Qual, alles ertragen, nur nicht diesen Spott. Ich hielt dies gleisnerische Lächeln nicht mehr aus, ich fühl's, ich musste schreien oder sterben. Und nun, horch, wieder, lauter, lauter, lauter! Ihr Schurken, kreischt, ich lass die Heuchelei, ich will die Tat gestehen. Hier reißt die Bohlen auf, hier schlägt sein fürchterliches Herz.
Und man meint fast, den Herzschlag pochen zu hören. Tatsächlich gibt es eine berühmte musikalische Umsetzung dieses schlagenden Herzens aus Edgar Allan Poes Kurzgeschichte »Das verräterische Herz«. Wir werden sie in einigen Minuten hören, denn unser Kollege, der Musikjournalist Nils Kaiser, ist für uns auf die Suche gegangen nach musikalischen Herzstücken. Er hat uns eine Auswahl davon geschickt, er hat dazu für uns ein paar verbindende Kommentare aufgeschrieben und all das präsentieren wir Ihnen jetzt nach seiner Partitur.
Okay, in der Operette würde man nichts anderes erwarten. Musikalischer Zuckerguss und poetischer Schmelz umgarnt dort den Hörer, wenn's um Herzensangelegenheiten geht. Aber woanders ist es genauso.
Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein.
Auch der deutsche Schlager trieft vor süßlicher Herzigkeit. Klar, wussten wir. Auch keine Überraschung bietet das volkstümliche Lied.
Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht.
Naja, aber wohlklingende Musik soll ja auch eine beruhigende Wirkung aufs Herz haben und den Blutdruck senken. Das ist sogar in der religiösen Musik so. Das musikalische Herz steht für Positives, für Liebe, für Sehnsucht, egal nach wem.
'Cause my heart belongs to Daddy.
Und wo es um Sehnsucht geht, da ist dann natürlich auch das Herzeleid nicht weit. In der tragischen Oper geht's natürlich erst recht nicht ohne Herzschmerz. Mein Herz ahnte, dass sie dich verurteilen, so singt Aida in ihrer Sterbeszene und greift sich dabei, wohin schon, ans Herz.
Resa vol cuore
Aber egal ob Klassik, Schlager oder Rock, in der Musenkunst Musik geht es natürlich niemals um das anatomische Herz. Das wäre viel zu prosaisch. Es geht ums poetische Herz, um das Herz, das leidet oder dahinschmilzt und das vor Aufregung höher schlägt, so wie das Herz in Schuberts Winterreise.
Was hat es, dass es so aufregt? Mein Herz, mein Herz.
Das Herz kann aber auch lügen. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Mein Herz öffnet sich deiner Stimme. So singt die betrügerische Delilah in Camille Saint-Saëns Oper Samson und Delilah. Ihren Worten hört man nicht an, dass sie alles andere als von Herzen kommen. Der Musik aber auch nicht. Ein bisschen einseitig wird das Herz in der Musik behandelt. Es liebt oder es leidet, schlägt langsam oder schnell. Schon ein bisschen schematisch. Leider gilt das auch fürs Reimen. Auf Herz reimt sich immer wieder nur, na was wohl, Heinz-Rudolf Kunze weiß es. Man könnte auf Herz ja auch mal Scherz reimen, aber das traut sich dann doch keiner. Einzige Ausnahme vom Herzschmerzschema: Udo Jürgens, der ja schon immer die etwas besseren Schlager hatte.
Ich fiel ins Nirgendwo und schwebte himmelwärts. Doch es ging nie so weit, es geht mir diesmal mitten durchs Herz.
Schade nur, dass es in der Musik selten einmal um echte Herzen geht. Immerhin schlagen die doch in einem klaren Rhythmus, den man mit Musik so schön nachbilden könnte. Musikalischen Herzschlag, den gab's nur mal beim Alan Parsons Project, das Edgar Allan Poes Geschichte vom verräterischen Herz vertont hat. The Telltale Heart.
Chase me away now, but let the silence drown the beating of his heart.
Lobend zu erwähnen bleiben schließlich noch die Liedermacher, die uns mit allerlei musikalischer Herzensbrecherei zumeist verschonen. Zumindest Fanny van Dannen hat wenig Sinn dafür.
Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße.
Es geht in der Musik immer um das poetische Herz, nie um das anatomische, so hat es Nils Kaiser formuliert in seiner musikalischen Tour d'Horizon, die wir gerade miterlebt haben. Und doch, so haben wir in dieser Sendung immer wieder gehört, gibt es Querverbindungen zwischen der einen und der anderen Sphäre. Und es gibt womöglich nicht nur künstlerische, sondern auch medizinische Berührungspunkte zwischen dem musikalischen und dem Herzrhythmus. Professor Roman Leischek, Lehrbeauftragter für Kardiologie an der Universität Wittenherdecke. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wohlklingende Musik soll eine beruhigende Wirkung aufs Herz haben, so hat es der Kollege Nils Kaiser mit der Demut eines Nichtmediziners formuliert. Was sagen Sie als Kardiologe? Kann wohlklingende Musik unser Herz beruhigen?
Absolut. Also gerade ruhige Musik kann das Herz völlig beruhigen, kann den Blutdruck senken und die Verbindung kommt einfach durch das sympathische Nervensystem zustande, sodass wir eine Brücke schlagen können zwischen dem sozusagen anatomischen Herzen der Seele und dem Gehirn, wo sozusagen das Gehirn über das limbische System Signale aussendet, sozusagen zum Herzen über die Hormone und über das sympathische Nervensystem, sodass das Herz halt ruhiger wird. Und der Puls sinkt, wir können Puls zum Beispiel zu 40 pro Minute senken, den Blutdruck senken, Menschen beruhigen und dadurch sozusagen die Menschen sogar auch in manchen Situationen heilen.
Kann man mit einem ganz bestimmten musikalischen Rhythmus, einem bestimmten musikalischen Tempo auf den Herzschlag einwirken, um sozusagen den gesündesten möglichen Herzschlag zu erzeugen? Und kann umgekehrt Musik im falschen Rhythmus und im falschen Tempo ungesund sein?
Wir können beides erzeugen. Also sozusagen, man macht sich zum Beispiel bei Katheteruntersuchungen es zunutze, dass man dann ruhige Musik laufen lässt und den Puls beruhigt, damit man das Herz besser untersuchen kann. Auf der anderen Seite, zum Beispiel beim Sport, kann man durch bestimmten Takt den Puls erhöhen. Sie kennen das jetzt, bestimmte Workouts gibt es dann mit einem Puls von 100, 120 bis 160. Und Sie können das Herz also sehr schnell schlagen lassen, wenn Sie das zum Beispiel verbinden mit Energy Drinks in der Diskothek etc., können Sie das Herz sozusagen fast zur Explosion bringen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, in der Rehabilitation, wenn Sie Patienten also ruhig stellen wollen, können Sie mit diversen Musikarten, Bach zum Beispiel, also jetzt dazu auch nehmen, dass Sie das Herz in bestimmten ruhigen Rhythmus schlagen lassen. Aber jeder ist da ein bisschen anders empfindlich und sehr individuell. Man macht sich das auch zunutze in der Musiktherapie, wo man die Menschen also beruhigt. Und das Ganze ist durch Rudolf Steiner mal ins Leben gerufen worden, wo er meinte also, dass der Mensch nicht nur aus dem Herzen, Gehirn und aus dem Ohr besteht, sondern dass sozusagen aus der gesamten Harmonie zwischen Seele, Herz und eben dem Nervensystem.
Geht denn diese Individualität des menschlichen Herzschlags, von dem Sie sprechen, so weit, dass man sagen kann, dass zum Beispiel Frauenherzen anders schlagen als Männerherzen?
Diese Theorie ist mit Sicherheit sehr interessant. Also das Ganze geht zurück auf eine Frau, Marianne Legato, als man hieß sie, und hat in den 80er und 90er Jahren die Gendermedizin sozusagen ins Leben gerufen, weil sie festgestellt hat, dass Frauen andere Art von Herzerkrankung haben als Männer. Heute gleicht sich das Ganze etwas an, weil sozusagen Frauen genauso häufig rauchen oder nicht rauchen wie die Männer. Und genauso viel arbeiten, genauso viel Stress haben wie die Männer, sodass sich das Ganze mehr oder weniger anzugleichen scheint. Aber Frauen haben anders vegetatives Nervensystem, reagieren mit Sicherheit auf Musik auch anders und ihre Herzen schlagen wahrscheinlich anders. Aber ich denke, dass wir in der heutigen Zeit diese Vermischung nicht mehr so haben, weil Frauen genauso viel arbeiten, wenn nicht mehr. Wir haben Doppelbelastung im Haushalt sozusagen, sind Hausfrauen berufstätig, sodass mit Sicherheit gab es früher größere Unterschiede. Heute denke ich, in unserem Jahrhundert sind die Belastung, Stressbelastung der Frauen genauso stark wie die der Männer, wenn nicht sogar stärker, würde ich sagen.
Da sind wir schon am Wundenpunkt angelangt. Das Herz ist in unserer Sprache und Kultur nahezu allgegenwärtig. Das haben wir in dieser Sendung immer wieder feststellen können. Aber kann es sein, dass wir das Herz als Organ in unserem alltäglichen Leben, unserer Lebensweise vernachlässigen? Denn immerhin sind Herzkrankheiten immer noch eine der häufigsten Todesursachen, wenn nicht sogar die häufigste. Liegt unser Herz uns oft zu wenig am Herzen?
Ich glaube, wir vergessen das einfach, weil das Leben sozusagen diverse Belastungen im Sozialen mitbringt. Jetzt gerade in der Pandemiezeit haben wir auch andere Ängste, andere Sorgen, haben Angst vor sozusagen Infektionen und vor Isolation und diversen Punkten und vergessen, dass das Herz tatsächlich noch eigenes Leben hat. Vor allem die Gesundheit des Herzens ist von so vielen Faktoren abhängig. Also es ist nicht nur Blutdruck, nicht nur Cholesterin, sondern auch die Stressbelastung, die hinzukommt und die Ernährung, Bewegungsmangel. Wir bewegen uns viel zu wenig und wir rauchen zu viel. Immerhin 30-40% der Menschen sind nikotinsüchtig, sodass wir viele vergessen, dass alles, was wir tun, also ob wir arbeiten, ob wir nicht genug laufen, sich nicht genug bewegen, alles eigentlich wirkt sich auf das Herz aus. Und womöglich negativ, wenn wir zum Beispiel uns nicht vernünftig ernähren, wenn wir uns nicht bewegen. Und das führt zu dem massiven Anstieg der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also man geht davon aus, dass 50% der Todesfälle auf das Herz-Kreislauf-System zurückzuführen sind. Und das ändert sich erstaunlicherweise seit Jahren wenig.
Aus all dem, was Sie jetzt gesagt haben, was wir nicht tun zum Schaden unseres Herzens, kann man natürlich sofort im Umkehrschluss ableiten, was wir tun sollten, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Gibt es so vielleicht drei Dinge, die Sie empfehlen würden, die wir auf jeden Fall tun sollten, damit wir unserem Herzen etwas Gutes tun?
Man kann es vereinfachen. Man kann tatsächlich drei vernünftige Dinge nennen. Und zwar eine der wichtigsten Dinge, bewege dich mindestens 30 Minuten, besser 60 Minuten am Tag, also körperliche Aktivität. Dann, das ist das eine. Das zweite ist, verändere dein soziales Leben und liebe einfach mehr. Liebe tut dem Herzen gut, einfach weil es beruhigt und das Herz positiv stimmt. Und psychisch sorge für Ausgeglichenheit. Und hier möchte ich zum Schluss vielleicht hinzufügen, es gibt eine sehr interessante Rosetta-Studie, die gezeigt hat in 50er Jahren, dass es sehr selten Herzinfarkte gegeben hatte, wenn das soziale Leben in der Stadt Rosetto ausgeglichen war, wo die Italiener sozusagen gemeinsam mit drei Generationen gelebt haben. Die haben geraucht, böse gegessen und trotzdem kaum Herzinfarkte bekommen. Und das ist die dritte Komponente, ist wahrscheinlich das Geistige, was sehr wichtig ist, dass man ein inneres Leben hat und eine innere Ausgeglichenheit, also körperliche Aktivität, Liebe und die geistige sozusagen Ausgeglichenheit.
Professor Roman Leischek, Lehrbeauftragter für Kardiologie an der Universität Wittenherdecke. Vielen Dank. Zwischen Liebe und Infarkt, das Herz und wir. Das war der Tag in HR2 Kultur. Bewegen Sie, wenn Sie mögen, das Gehörte in Ihrem Herzen. Und wenn Sie den Tag nachhören wollen in der ARD Audiothek oder als Podcast auf hr2.de oder Sie das anderen ans Herz legen wollen, dann wäre das auch ganz nach unserem Herzen. Ich heiße Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Natürlich auf das Herzlichste. Wie könnte es heute Abend anders sein?